Deutschlandfunk, der Tag.
Made in Germany. Nichts stand über Jahrzehnte mehr für dieses Qualitätssiegel als Autos. Mercedes, BMW und natürlich Volkswagen. Dafür waren die Menschen weltweit gerne bereit, auch tiefer in die Tasche zu greifen. Doch die Zeiten scheinen vorbei. Vor allem in China kaufen die Menschen mittlerweile die billigen und besseren E-Autos der heimischen Marken. Aber auch im Rest der Welt läuft es schleppend. VW ist in der Krise, will betriebsbedingte Kündigungen durchsetzen. Sogar Werksschließungen stehen im Raum. Was ist also schiefgelaufen in Wolfsburg und wie groß sind die Probleme der deutschen Autoindustrie generell? Sprechen wir gleich drüber. Und wir sprechen über die Ukraine, wo Außenminister Dmytro Kuleba und weitere Minister ihre Rücktritte eingereicht haben. Was das zu bedeuten hat, auch dazu später mehr in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 4. September 2024. Ich bin Philipp May. Hi. Die Angst geht um in den deutschen VW-Werken, wie beispielsweise hier in Osnabrück.
Das wird nicht nur mich treffen, sondern die ganze Region.
Ne? Ja, das ist sicher der radikalste Weg. Ne?
Ist nun mal halt das kleinste Standort. Und ja, man denkt eigentlich logisch, kleiner Standort, mache ich zu.
Trotz alledem glaube ich schon, dass das Werk bestanden bleibt. Und das wird auf jeden Fall auch Niedersachsen hinter uns haben.
Ja, Stimmen von VW-Beschäftigten. Was ist los? Ein hartes Sparprogramm hat der Konzern angekündigt. Die größte Krise von VW seit Anfang der 90er Jahre mindestens. Doch der Widerstand des mächtigen Betriebsrats ist groß.
Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung sind gleichrangige Ziele. Heute hat sich das Unternehmen entschieden, diese Verabredung aufzukündigen, und insofern werden wir als Arbeitnehmerseite darauf reagieren und entschieden widersprechen und uns am Ende auch durchsetzen.
Das war die Betriebsratschefin Daniela Cavallo Anfang der Woche. Heute auf der Betriebsversammlung hat sie noch einmal nachgelegt und der Führungsspitze Versagen vorgeworfen. Benjamin Hammer aus der Wirtschaftsredaktion ist jetzt in der Leitung. Hallo Benny.
Hi, grüß dich.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, wer hier versagt hat, gib uns doch erstmal einen Überblick, in welcher Lage steckt VW?
Also der VW-Konzern ist riesig, einer der größten Autokonzerne der Welt mit der Marke Volkswagen, über die sprechen wir ja gleich noch, aber auch eben mit Autos von Skoda, Cupra, Porsche, Audi, Lamborghini und so weiter. Viele Autos, viele Marken, viele Standorte, und dem Konzern geht es auf den ersten Blick finanziell ganz gut. Der VW-Konzern hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von knapp 18 Milliarden Euro gemacht. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Plus von 13%. Also aus dieser Perspektive geht es VW, dem Konzern, gut. Es gibt auch eine Menge finanzieller Rücklagen und es gibt definitiv auch erfolgreiche Marken. Aber jetzt kommt's: Die Konzernführung hat heute trotzdem Alarm geschlagen, weil im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld einfach weniger Autos verkauft als produziert werden. Dem Konzern fehlten in Europa die Verkäufe von 500.000 Autos pro Jahr. Das seien zwei ganze Autowerke. So hat das der Finanzchef von VW heute formuliert auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg laut Redemanuskript. Und jetzt kommt's. Bei Marken wie Skoda in Tschechien läuft es noch relativ gut. Schlecht läuft's vor allem bei der Marke Volkswagen, also dem Herzstück des Konzerns, wo Autos wie der Golf oder der Tiguan produziert werden.
Also hat der Volkswagen-Konzern ein Markenproblem, und das Markenproblem hat er ausgerechnet mit seinem Herzstück der Kernmarke.
Ja. Und dann können wir uns ein Beispiel angucken. Es gibt den VW Tiguan, den Seat Ateca und den Skoda Karoq. Alles fast relativ identische Autos aus dem VW-Konzern. Die sind sich sehr ähnlich. Der Tiguan, der wurde bislang in Wolfsburg gebaut, in Deutschland. Und der Ateca und der Karoq, fast die gleichen Autos, die werden in Tschechien gebaut. Und da ist die Arbeit nun mal günstiger als in Deutschland. Und da stellt sich jetzt die Frage: Sind die Menschen bereit, für ein VW-Auto mehr Geld auszugeben als für einen Skoda, einen Seat oder einen Toyota? Und die Antwort lautet offenbar nicht im ausreichenden Maße. Und da geht's auch um das Image, Image der Marke Volkswagen. Und wenn ich mal ein bisschen provozieren darf: Volkswagen hat das Wort Volk in Volkswagen etwas vergessen. Also hat die Marke VW in den letzten Jahren auf ein Level gehoben, das die Käuferinnen und Käufer möglicherweise gar nicht sehen. In den 90er Jahren war zum Beispiel ein Passat eine Familienkutsche für die Mittelschicht. Die Produktion wurde vor kurzem eingestellt, aber bis zuletzt wurde der Passat ja immer teurer, immer mehr Premium gemacht. Und das hat offenbar nicht so gut funktioniert.
Über die Krise der Autoindustrie wurde ja viel gesprochen und es wurde immer gesagt, die deutsche Autoindustrie hat die Transformation hin zur E-Mobilität lange verschlafen. Welche Rolle spielt das? Hat VW zu lange auf den Verbrenner gesetzt?
Also VW hat jetzt, um das erstmal zu sagen, ein Riesenproblem, denn das Konzept seit ein paar Jahren sieht ja vor, okay, wir verabschieden uns jetzt von diesen Verkaufshits der 90er und Nullerjahre und so weiter. Und da muss aber ja irgendwas an die Stelle treten. Und diese Elektroautos, die vermeintlich die alten Verbrenner-Hits ersetzen sollen, die verkaufen sich halt einfach nicht gut. Und ein anderes Indiz, dass VW möglicherweise zu lange geschlafen hat, ist und war, ich sag's mal so, die Qualität der Elektroautos, die man auf den Markt gebracht hat. Riesenthema. Natürlich war den Managerinnen und Managern schon vor 10 Jahren klar, das muss sitzen, das müssen gute Autos werden. Ich bin mir auch sicher, die haben's versucht. Aber die Fachpresse, ich gebe mich jetzt nicht als Autotester, die Fachpresse hat teilweise diese Autos verrissen, die ersten Versionen, zum Beispiel auch die Software. Da wurde gesagt, kann doch nicht wahr sein, dass ich in einem Tesla relativ flüssig auf dem Display hin und her wischen kann und das beim Weltkonzern VW nicht funktioniert, auch nicht nach mehreren Software-Updates. Das haben viele so gesehen, dass sich VW da sogar blamiert hat mit der Software. Stichwort Software, die ist ja sehr, sehr wichtig bei Elektroautos, wichtiger als Verbrennern. Also da gibt es schon bei Beobachtern einen Konsens, dass VW den Trend Elektromobilität insofern verpennt hat.
Mhm. Welche Schuld trägt die Politik an der Misere? Du hast ja im Prinzip schon gesagt, die Arbeitskosten oder ein Auto in Deutschland wird einfach zu teuer produziert. Stichwort hohe Energiepreise. Es gab auch einen Förderstopp für E-Autos. Es gibt keine Ladeinfrastruktur in Deutschland. Sind das alles Fehler, die man der Politik anlasten muss?
Also die Politik würde jetzt entgegnen, lieber Philipp, natürlich gibt es Ladeinfrastruktur, wir bauen weiter aus und das hat sich ja in den letzten Jahren verbessert. Ich glaube, am Ende des Tages ist es eine Glaubensfrage, die du gerade gestellt hast. Also wenn wir jetzt so 2 Marktliberale sind, die sagen, der Markt wird das richten, dann kann man sagen, die Politik kann sich da weitgehend raushalten und wenn die Kunden bereit sind, genug zu bezahlen und genug Elektroautos zu kaufen und genug zu laden an den Ladestationen, dann wird der Markt das schon schaffen. Hat er aber nicht. Und der Punkt ist, wir reden ja hier von einer, ja, ich will nicht das Wort mega einfach so in den Mund nehmen, aber doch einer Megatransformation. Ja? 100 Jahre Verbrennerautos und dann eine, wenn nicht die wichtigste Branche in Deutschland, hunderttausende Arbeitsplätze, es geht ja auch um die Zuliefererfirmen. Also eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, wirtschaftspolitisch. Und wenn man sich dann Autofahrerinnen und Autofahrer anhört, wie frustriert die sind, wenn die mal von Köln nach Berlin oder Hamburg nach München fahren mit ihrem Elektroauto und dann brauchst du irgendwie eine Schnellladesäule, weil du nicht eine Dreiviertelstunde auf der Tankstelle oder eine Stunde warten möchtest, bis dein Auto voll ist und dann sind diese beiden Schnellladesäulen halt belegt, weil es gibt halt nur so wenige. Ja, dann kann man den Finger schon in Richtung Politik zeigen und sagen, das Thema ist so wichtig, da habt ihr gepennt. Und wir alle kennen die Geschichten aus unserem Umkreis auch, entweder von stolzen Käufern von Elektroautos, die bis Ende 2023 sich eins gekauft haben und sich gefreut haben über die staatliche Prämie und gesagt haben, so viel teurer ist das Ding gar nicht mehr im Vergleich zum Verbrenner. Und wir, glaube ich, kennen auch alle die Geschichten von jenen, die dann seit 2023 relativ frustriert auf das Thema schauen und sagen, nee, das will ich mir jetzt nicht mehr leisten. Vielleicht könnten sie sich leisten, aber ich glaube auch psychologisch, der Wegfall dieser Prämie in Höhe von mehreren tausend Euro, der hat bei deutschen Elektroautokäufern und Käuferinnen wahrscheinlich schon dazu geführt, dass man sagt, nee, möchte ich jetzt nicht mehr, war ja vor einem Jahr viel günstiger. Also, was das angeht, wenn man akzeptiert, dass die Politik bei einem solchen Megathema die Weichen mitstellen muss, dann hat sie möglicherweise ein bisschen versagt.
Mhm. Jetzt will die Politik, die Bundesregierung ja doch wieder E-Autos fördern. Wird das helfen?
Wenn ich das richtig überblicke, nicht in dem Ausmaß und dem großen Ausmaß, wie das eine klassische Förderprämie tun würde. Und die Kritik kam ja auch schon, dass es hier um erstens Dienstautos geht und zweitens um fette Dienstautos. Und das bringt uns zu einem weiteren Thema, einem weiteren Problem. Richtig günstige Elektroautos, die gibt's weiterhin nicht, auch nicht von Volkswagen.
Ja, warum nicht? Wäre doch eigentlich prädestiniert, dass günstige E-Auto zu bauen, dieser Konzern.
Ja, es ist halt also gar nicht so einfach, so ein Elektroauto für 20.000, für 18.000 auf den Markt zu bringen. Davon muss man furchtbar viele verkaufen, dass sich das rechnet. Das heißt, bei so einem Marktstart ist es traditionell so, oder einem Produktstart, ist es traditionell so, dass erstmal das teurere Segment bedient wird. Übrigens Tesla, die das Ganze in den breiten Markt hineingetragen haben. Elon Musk redet seit Jahren von einem günstigen Elektroauto, hat es auch noch nicht auf den Markt gebracht. VW verspricht bis zum Jahr 2027 ein Elektroauto unter 20.000 Euro auf den Markt zu bringen. Das zeigt, wie zäh die ganze Nummer ist. Dauert noch 3 Jahre. Der Werbespruch oder die Pressemitteilung lautete dann: ein Auto für Europa aus Europa. Nicht für Europa aus Deutschland, wurde da nicht gesagt.
Okay.
Klingt für mich nicht danach, dass dieses günstige Elektroauto in Deutschland produziert werden soll. Da muss man vielleicht auch mal so ehrlich sein und sagen, vielleicht sind die Zeiten vorbei für wirklich günstige, naja, 20.000 Euro ist nicht günstig, Verzeihung, aber für günstige Autos made in Germany ist halt schwierig.
Ja, verstehe. Die CDU sagt ja, dass man das Verbrenner aus ab 2035 auf Eis legen sollte. Würde das VW helfen?
Ich muss gestehen, wenn ich mal alle journalistische Objektivität weglege, emotional verstehe ich das. Der Verbrenner war die gute alte Zeit für Deutschland. Da wurden sehr, sehr viele Autos von in China verkauft, werden aber nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Okay, fordert die CDU ein Ende des Verbrenneraus in Europa? Nehmen wir mal an, die setzt sich damit durch, abgesehen davon, dass das sämtliche Klimavorhaben der EU torpedieren würde. In China verkaufen sich Elektroautos sehr, sehr gut und Verbrennerautos sehr, sehr schlecht. Der vermeintliche Klimasünder China hat den Schalter längst umgelegt. Und das zeigt schon, wohin die Reise geht. Und ich habe keinen einzigen Experten, keine einzige Expertin gefunden, die oder der gesagt hat, ist eine gute Idee. Deswegen, diese Umstellung auf Elektroautos, die muss jetzt durchgezogen werden. Eine kleine Einschränkung, Hybridautos, die könnten sich in den nächsten Jahren noch gut verkaufen. Auch da übrigens gibt es von Beobachtern den Vorwurf, dass das VW-Management dieses Thema, Hybridautos, also eine Kombi aus Verbrenner und Elektroautos, verpennt hat.
Okay, also halten wir fest, der Ruf explizit von Volkswagen weltweit als Vorsprung durch Technik, Autohersteller, Vorsprung durch Technik ist Audi. Na, gehört ja auch zum VW-Konzern.
Genau, aber VW-Konzern?
Genau, gehört ja zum VW-Konzern. Der hat auf jeden Fall gelitten. VW hat ein Qualitätsproblem. Wann wird sich denn in Zukunft entscheiden, ob deutsche Autos insgesamt weiter der Renner sind und VW explizit?
Also Qualitätsproblem würden die jetzt heute zurückweisen. Heute hat, glaube ich, ein Manager nochmal gesagt, das liegt nicht an unseren Autos. Jetzt hast du den Audi-Werbespruch genannt. Und das ist schon ganz interessant, denn wir machen hier keine Werbung, aber wir gucken mal auf 3 Marken oder 4. Porsche, Audi, Mercedes, BMW. Das sind Marken, wo Leute mit Geld bereit sind, auch für das Image der Marke mehr Geld auszugeben. Und das ist natürlich eine Chance für diese Hersteller, dass auch in 10, 20 Jahren irgendwo auf der Welt die Leute sagen, ich kaufe mir jetzt diesen BMW, weil damit kann ich meinem Nachbarn zeigen, ich hab's oder das ist ein tolles Auto und damit schaue ich gut aus. Und die Frage, ob deutsche Autohersteller in 10, 20 Jahren noch in dem Ausmaß mitmischen können. Also erstens geht es um die Marke und zweitens aber ist es immer schwieriger, über die Antriebe zu kommen. In der Vergangenheit war es so, dass deutsche Verbrennermotoren einen sehr guten Ruf hatten und zum Beispiel, weiß ich nicht, chinesische Verbrennermotoren nicht mehr so sehr. Bei Elektroautos, ich bin kein Ingenieur, aber ich lese, dass es immer weniger darauf ankommt. Die sind relativ gut, egal woher sie kommen. Stefan Bratzel, Automobilexperte und Forscher in Bergisch Gladbach, der hat mir noch ein Stichwort genannt, als ich vor ein paar Wochen gefragt habe, gibt es die deutschen Autohersteller so noch in 20, 30 Jahren? Er hat gesagt, autonomes Fahren. Autonomes Fahren, das sei das nächste absolute Trendthema. Und da müsse Deutschland jetzt am innovativsten voranfahren. Dann habe Deutschland eine Chance. Wenn man sich das jetzt anguckt, wer da im Moment wie innovativ ist, ja, Deutschland hat Kooperationen, aber medial zum Beispiel im Moment sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren auf Tesla. Also ich will nur sagen, da ist es jetzt nicht so, dass deutsche Ingenieure und Ingenieurinnen sagen, okay, cool, dann machen wir das jetzt mit dem autonomen Fahren. Natürlich entwickeln da auch Konkurrenten in den USA oder in China ebenfalls Autos mit der Technologie. Aber nochmal, ohne Innovation wird es, glaube ich, für den relativ teuren Standort Deutschland schwierig, mit Ausnahme dieser sogenannten Premium-Marken, weil die vielleicht noch ein paar Jahre vor diesem Premium-Image leben können und dadurch mehr Geld verlangen können.
Okay, und jetzt holen wir das Ganze noch einmal zurück in die Werkshalle 11 in Wolfsburg zur Betriebsversammlung. Hat der Konzern eine andere Wahl als betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland aus wirtschaftlicher Perspektive? Politik spielt ja auch immer eine Rolle.
Also schwierige Frage, die du mir da gestellt hast, die ich versuche zu beantworten. Natürlich, es gibt immer eine andere Wahl als betriebsbedingte Kündigungen. Ja? Also weniger Gehalt, Gehaltsverzicht, mehr vorzeitiger Ruhestand. Und das wird ja jetzt versucht in den nächsten Wochen und Monaten. Es ist ja erstmal nur die Inaussichtstellung der Konzernführung, dass man sich von der Beschäftigungsgarantie verabschieden möchte, könnte. Aber ja, es gibt zum Beispiel ein Stichwort, das lautet 4-Tage-Woche. Ich habe heute mit unserer Gewerkschaftsexpertin Birgit Becker nochmal drüber gesprochen. Die hat nochmal daran erinnert, in den 1990er Jahren befand sich VW ebenfalls in einer Krise und dort wurde dann Anfang der 90er Jahre eine 4-Tage-Woche eingeführt. Ohne Lohnausgleich, also tatsächlich ein Tag weniger Gehalt. Und heute liest man über diese 4-Tage-Woche bei VW in den 1990er Jahren, die habe 30.000 Jobs gerettet. Also es gibt sehr, sehr viele Varianten, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Eine 4-Tage-Woche wäre eine Variante, aber ich kann mir vorstellen, dass die Betriebsratschefin davon aktuell noch nichts wissen möchte.
Benjamin, danke dir. Halten wir fest, es kommen auf jeden Fall schwere Zeiten, turbulente Zeiten auf die deutsche Autoindustrie im Allgemeinen und VW im Besonderen zu, oder?
Gut zusammengefasst, so kann man das sagen.
Danke dir. Zumindest aus der Ferne wirkt es sehr ungewöhnlich. Mitten im Krieg bildet der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, sein Kabinett stark um. Mehr als die Hälfte der Minister werden ausgetauscht. Unter anderem der auch in Deutschland bestens bekannte Außenminister Dmytro Kuleba. Der hat heute Morgen seinen Rücktritt eingereicht. Interessant finde ich die fast schon emotionale Reaktion von Außenministerin Annalena Baerbock. Sie postete auf X ein Foto der beiden, wie sie sich umarmen und schrieb dazu, es gibt wenige Menschen, mit denen ich so eng zusammengearbeitet habe wie mit dir. Du stellst die Menschen deines Landes über dich. Aus der Tiefe meines Herzens alles Gute, wir sollten uns wieder treffen, wenn Frieden und Freiheit wieder in die ganze Ukraine zurückgekehrt sind. Das hat sie auf Englisch geschrieben. Ganz schön dick aufgetragen von der deutschen Außenministerin, aber die Hintergründe sind schon interessant. Deshalb habe ich meinen Kollegen und Osteuropa-Experten Florian Kellermann in die Leitung geholt und ihn gefragt, was ist da los in Kiew?
Alle, die sich dazu geäußert haben in der Ukraine, sowohl die Offiziellen als auch Kommentatorinnen, Kommentatoren, sehen jetzt eigentlich keine Reaktion auf irgendwelche Ereignisse, die unmittelbar stattgefunden hätten. Also, dass das jetzt quasi notwendig gewesen wäre. Es gab keine Skandale eigentlich um diese Ministerinnen und Minister herum. Alle, die sich dazu äußern, sagen, das ist Zelenskys Regierungsstil, dass er immer mal wieder Minister austauscht, um neue Impulse zu setzen. Und das habe er auch schon in diesem Fall vor einigen Monaten angekündigt. Da hat er schon gesagt, dass er die Regierung umfangreich umgruppieren will. Und das geschehe jetzt eben. Von einer Optimalisierung ist die Rede, so sagt es Präsidentenberater Podolyak. Und Zelensky selber hat gestern gesagt in seiner Ansprache, dass es im Herbst außerordentlich wichtige Vorgänge gäbe für die Ukraine. Er hat nicht gesagt, welche. Dafür müsse die Ukraine besser aufgestellt sein in einigen Richtungen. Ich nehme mal an, dass er damit meint, die Reise in die USA, die er geplant hat, die er gerne machen möchte. und bei der er eben einen Erfolg haben möchte. Und er glaubt wohl, dass er am besten vorher die Regierung umbaut.
Okay, jetzt habe ich ja, Stichwort Optimalisierung, gerade schon die emotionale Reaktion von Annalena Baerbock vorgelesen. Das ist ja wichtig für einen Außenminister, dass er gut mit seinen Kollegen im Westen kann. Und das war ja ganz offensichtlich so. Anders kann man diese Nachricht bzw. diese Message von Annalena Baerbock ja gar nicht deuten. Wie steht Kuleba zu Selenskyj? Gab es da möglicherweise Verstimmungen im Hintergrund? Haben die irgendwie, ist irgendwas bekannt über deren Binnenverhältnis?
Ich kann da nichts sagen über Verstimmungen. Es gab eigentlich keine großen Widersprüche. Ich meine, es ist allerdings schon so, dass in der Ukraine der Präsident wesentlich ist für die Außenpolitik. Und immer wenn es besonders wichtig ist, ist Selenskyj ja dann auch selber aufgetreten, selber gereist auch. Klar, er wird direkt gewählt, der Präsident in der Ukraine. Und das steht auch in der Verfassung drin, dass er sich da um die Außenpolitik mit kümmert. Ich würde schon sagen, dass es Kuleba gelungen ist, das Verhältnis zu den westlichen Partnern vor allem relativ störungsfrei zu gestalten. Also da ist es doch zu wenig Missverständnissen gekommen. Es gab jetzt noch mal kurz mit Polen ein Missverständnis, einen kleinen Streit in Bezug auf Dinge, die sehr lange zurückliegen, also während des Zweiten Weltkriegs passiert sind. Aber insgesamt gab es wenig solche Fälle, auch in Bezug auf Ungarn, das ja sich immer wieder querstellt, wenn es um die Hilfe für die Ukraine geht und auch immer wieder Dinge von der Ukraine verlangt, die in Kiew für völlig überzogen gehalten werden, was die ungarische Minderheit in der Ukraine anbetrifft. Auch da, finde ich, hat sich die Ukraine relativ geschickt verhalten, ist nicht auf alles eingegangen, aber hat diesen Konflikt doch als etwas darstellen können, was letztendlich von Budapest aus provoziert wird, um Unruhe zu schaffen im Verhältnis zwischen der EU und der Ukraine und sich selber da ziemlich als kompromissbereit darzustellen. Also insgesamt würde ich schon sagen, eine ganz gute Leistung von Kuleba. Ich kann mir allerdings schon auch vorstellen, dass er schlicht und ergreifend erschöpft ist. Das ist einfach ein Knochenjob in der ukrainischen Regierung jetzt.
Ja. Kann man absehen, welche Folgen oder ob das überhaupt Folgen hat für den Verteidigungskampf der Ukraine, diese Umgruppierung jetzt?
Ich glaube nicht, dass es große Folgen haben wird, weil das jetzt eben etwas ist, was nicht irgendwie auf einen Skandal folgt und da kein großer Umbau dann in der ukrainischen Regierung sonst stattfinden wird. Es gibt ja auch Gerüchte, dass sein Stellvertreter das Amt übernehmen wird, der sicher an seiner Seite gearbeitet hat, eingearbeitet ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass es große Veränderungen geben wird. Ich meine, was jetzt den Verteidigungskampf anbelangt, ist vielleicht sogar das andere Amt wichtiger, das des Industrieministers, der ja auch seinen Posten abgibt oder verliert. Denn da hängt ja auch die Geschichte dran, der Rüstungsproduktion in der Ukraine. Allerdings würde ich hier auch sagen, dass sich in den vergangenen Monaten oder vielleicht sogar auch im vergangenen anderthalb Jahren viel getan hat, Positives, was vorher schlecht gelaufen ist, wirklich schlecht gelaufen. Es sind eben Dinge versäumt worden in der Rüstungsproduktion. Das ist jetzt aber schon deutlich besser, vor allem was die Drohnenproduktion anbelangt. Ist die Ukraine mittlerweile, so sagen sie jedenfalls viele, Russland deutlich voraus? Und das ist eine Sache, die ständig stattfindet, dieser Technologiekampf. Also da sind zwei Monate schon eine lange Zeit, weil man ja eben reagiert auf Entwicklungen auf der anderen Seite. Und das macht die Ukraine offenbar gut durch ihre dezentrale Organisation dieser Drohnenproduktion. Das heißt, Firmen arbeiten selbstständig, entwickeln selbstständig und das Verteidigungsministerium greift dann auf diese neuesten Entwicklungen zurück.
Und trotzdem ist unbestreitbar, dass die Ukraine massiv unter Druck ist. Jetzt hat es gestern massiven russischen Beschuss gegeben, Luftangriff in Poltawa. Viele, viele Tote. Wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung?
Ja, in Poltawa selber sind es ja über 50 Tote und Hunderte Verletzte. Es ist nicht die einzige Stadt, die angegriffen wurde. Es wurden also Städte in den vergangenen Tagen in der ganzen Ukraine angegriffen. Jetzt in der Nacht zu heute auch Lviv ganz im Westen. Das ist von den Todeszahlen her schon ein erhebliches Ausmaß und auch von den Verletzten her. Die Ukraine macht natürlich wenig Angaben dazu, wie das jetzt zum Beispiel ihre Energieinfrastruktur weiter verschlechtert. Das sieht man dann erst an den Ausfällen, wie dann abgeschaltet wird. Dann kommt dann auch mal eine Aussage dazu. Aber natürlich möchte die Ukraine hier keine direkte Rückschlüsse für die Russland erlauben. Ja, es ist auch offenbar so, dass Russland immer jetzt mal wieder solche wirklich massiven Raketenangriffe über mehrere Tage hin durchführt. Jetzt also vielleicht der massivste, wenn man es insgesamt nimmt. nachdem dann wochenlang erstmal Ruhe war. Und es ist offenbar so, dass Russland eben nicht mehr so viele Raketen auf Halde hat, aber eben immer wieder produziert. Und wenn dann wieder genug zusammen sind, gibt es diese Angriffe. Sie sind in der Masse, wenn sie so erfolgen, effektiver, in Anführungszeichen, aus russischer Sicht, weil dann die Flugabwehr damit nicht zurechtkommt, dann eben auch überlastet ist. Das ist das Ziel natürlich dann auch. Da werden dann ja auch Kamikaze-Drohnen mit eingesetzt, die dann auch zusätzlich die Flugabwehr überlasten. Und es sind auch Dinge dabei, wo man ganz klar sagen kann, das sind Kriegsverbrechen. Also wenn zum Beispiel in Kharkiv am helllichten Tag ein Einkaufszentrum beschossen wird und dann auch noch zweimal hintereinander, sodass dann auch die Helfer getroffen werden. Bei anderen Zielen, klar, kann man sich streiten, sagt dann Russland, das waren irgendwie Soldaten, das ist schwer zu verifizieren. Aber es ist auf jeden Fall das Ziel, die Ukraine mürbe zu machen, die Menschen zum Aufgeben zu bewegen, die Menschen dazu zu bringen, dass sie sagen, wir müssen kapitulieren, wir können Russland nichts wirklich entgegensetzen.
Wie steht es denn um die ukrainische Verteidigungsfähigkeit? Sowohl emotional als auch dann wirklich ganz klassisch rüstungstechnisch?
Wir schauen ja immer, wenn wir auf den Kriegsverlauf schauen, mit so einem ziemlich mikroskopischen Blick drauf. Also wir sagen jetzt zum Beispiel in den Nachrichten, was ja dann auch stimmt und auch in den Analysen, dass Russland relativ schnell vorrückt im Donezbecken in den vergangenen Wochen. Und das ist ja auch richtig schneller, als es der Fall war in den vergangenen Monaten. Also da werden eben in einigen Wochen so viele Kilometer erobert wie vorher in einigen Monaten. Und was wir dann nicht tun, weil es eben nicht aktuell ist, aber eben rauszuzoomen aus dieser Lage und zu sehen, dass es dann eben doch ein sehr, sehr kleiner Teil der Ukraine ist, um den hier gekämpft wird. Also selbst wenn jetzt zum Beispiel Pokrowsk fällt, das die russische Armee einnehmen will und wo die Schlacht wohl beginnen wird, ja in einigen Wochen und dann sich im Herbst abspielen wird, dass selbst wenn Pokrowsk fällt, dass das immer noch nicht heißt, dass die Ukraine den Krieg verliert. Also die Ukraine ist sehr, sehr stark unter Druck, gerade da im Donezbecken, das ist richtig. Aber sie ist noch lange nicht am Ende und verteidigt sich weiterhin sehr erfolgreich. Insgesamt, so würde ich das sagen.
Mhm. So, jetzt dreht sich aber spürbar in den westlichen Unterstützerländern zumindest teilweise der Wind, kann man zumindest annehmen, wenn man sich die Landtagswahlen jetzt im Osten, in Ostdeutschland anschaut, in Sachsen und Thüringen. Da hat die AfD abgeräumt und da hat das BSW abgeräumt. Beides, wie wir wissen, Parteien, die sich dezidiert gegen Militärhilfe für die Ukraine aussprechen. Gibt es da eigentlich Reaktionen aus Kiew?
Es gibt keine offiziellen Reaktionen dazu. Es gibt natürlich Analysten, die das versuchen einzuordnen oder zumindest den Ukrainerinnen und Ukrainern zu erklären. Aber es gibt jetzt nicht die große Reaktion darauf. Das wäre dann auch irgendwie, da würde ja das sehr, sehr nervös, wenn man da alle Ereignisse immer wieder spiegeln würde. Man muss ja auch sehen, die Ukraine hat es auch mit Partnerländern zu tun, wo die, sagen wir mal, Ukraine-kritischen Parteien und politischen Kräfte sehr, sehr viel stärker noch sind als in Deutschland, wo es nicht um Landtagswahlen geht, sondern wo es um, ja, in Frankreich zum Beispiel ja auch um die Wahl zur Nationalversammlung ging, ob da nicht zum Beispiel die Partei von Marine Le Pen die Regierung dann stellen kann, die eben Waffenlieferungen zumindest stark einschränken will. Also insofern ist für uns das natürlich dann ein Top-Thema, aber für die Ukraine ist das jetzt nichts komplett Neues, dass es eben diese Kräfte gibt, dass sie auch stärker werden. Und natürlich ist die Hoffnung, dass obwohl es diesen Trend gibt, dass trotzdem die Länder, die Partnerländer insgesamt weiterhin die Ukraine unterstützen werden.
Florian, danke dir für deine Einschätzung.
Danke.
So, und mit diesem Gespräch ist das Internet auch schon wieder voll für heute. Deswegen sagen Sarah Zerback und ich, Philipp May, Dankeschön, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sie können natürlich gerne Anmerkungen hinterlassen, am besten unter der bekannten E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Bis bald und tschüss.